Dirk,
Tommy.
gerade eben saßen wir umgekehrt. Du hast mich interviewt, jetzt interviewe ich dich für meinen Kanal, für meinen Podcast Tommy Unlocks. Wir sind in Stuttgart, was ich wundervoll finde. Du bist in meiner Heimat. Letzte Woche war ich in deiner Heimat, in Dubai. Jetzt sind wir hier bei mir. Und ich starte mal die Folge hier bei mir mit unserer Begegnung im Januar. Die fand ich nämlich unfassbar interessant. Warum? Ich bin auf dem Weg zur Bühne gewesen, auf einem Event, wo ich hätte interviewt werden sollen, von einer ehemaligen Journalistin. Und dann soll ich zum Verkabeln gehen. Du kamst aus der Ecke an mich rangeschossen, regelrecht. Und dann habe ich gesagt, Dirk. Und dann habe ich gesagt, Tommy. Und dann habe ich gesagt, wir müssen reden. Warum? Du hast auch Themen gehabt mit der Presse. Und ich glaube, wir sollten uns mal connecten, um mal darüber zu sprechen. Dann haben wir Nummern ausgetauscht. Später saßt du dann auch noch in meinem Vortrag oder in dem Interview, was ich nicht wusste, dass du dir das anschauen wolltest. War es ja, glaube ich, 15 Minuten, 30 Minuten circa. Da musstest du parallel zu deinem Vortrag gehen. Was ich aber nicht wusste, was mir zugetragen wurde, ist, dass du dann auf dieser Bühne vor 1800 Menschen mich eingebaut hast. Und zwar insofern, dass du gesagt hast, so, hey, der Tommy, der Immo-Tommy macht gerade eine schwierige Zeit durch für die letzten Monate. Aber man kann ihn nicht absprechen, was er die letzten 4 Jahre gerissen hat. Und ich glaube, in 1,5 Jahren wird er ein guter Gesprächspartner sein. Warum? Weil du gesagt hast, man soll sich nicht an Menschen orientieren, deren Leben linear verläuft, sondern an Menschen orientieren, die so ein bisschen wie ein EKG so ein Zickzack hinlegen. Und das habe ich dir hoch angerechnet. Dann im Prinzip kanntest du mich nicht. Ich kannte dich nicht. Du hättest mich nicht irgendwie lobpreisen müssen auf der Bühne. Ich glaube, du konntest so ein bisschen relaten mit dem, was passiert ist, weil du ja auch schon deine Themen mit der Presse hattest und dann dem ausgesetzt bist und vielleicht gedacht hast, so, hey, das ist nicht so, wie das draußen gesagt wird, hinterfrag doch mal. Da habe ich dir dann am nächsten Tag auch eine Sprachnachricht per WhatsApp zukommen lassen, das weiß ich noch, da war ich bei meiner Schwiegermutter mit den Kindern und wollte mich persönlich bedanken, weil die ganzen Videos mir zugespielt worden sind. Was ging in dem Moment in dir vor, als wir uns da getroffen haben? Du saßt bei mir, dann bist du später selber auf die Bühne gegangen und hast mich mit eingebaut in deine Rede.
Also der erste Punkt ist, ich kannte dich vorher nicht und erst mein Freund Daniel Garofoli, der hat mich so auf dich aufmerksam gemacht. Und dann hat Daniel so ein bisschen über dich erzählt und das war nur positiv. Das war alles positiv und ich finde das, ich habe einen hohen Gerechtigkeitssinn. Also das ist etwas, was ein extrem wichtiger Wert für mich ist. Und wenn irgendjemand was Falsches über mich erzählt, das bringt mich total, das ist ein Trigger, den drückst du bei mir und der bringt mich dann total aus der Fassung. Und das gilt aber auch für andere. Also wenn andere einfach ans Kreuz genagelt werden für irgendwas, was einfach nicht stimmt, was einfach nur gemacht wird, damit man irgendwie Geld verdient und Reichweite kriegt und so, dann ist das unfair. Und das Schlimme ist, dass die meisten einfach auch nicht selber denken, ich hasse das, und einfach was nachplappern. So, und ich habe mit Daniel ziemlich lange über dich gesprochen. Wir machen immer so einen Starbucks-Walk, so ein, zwei, dreimal im Monat. Und da warst du auch Thema. Und dann haben wir darüber gesprochen, habe gesagt, so eine Scheiße. Und dann sagte er, du siehst den, wenn du da hinfliegst im Januar, dann siehst du den. Okay. Das war das. Und dann war ich kurz bei dir drin. Du hast erstmal einen ziemlich verunsicherten Eindruck gemacht, weil du nicht wusstest, was da jetzt passiert. Aber der Raum war rappelvoll. Bis zum letzten Platz war das Ding voll. Und ich war auch mit, ich glaube, zwei Mitarbeitern da. Und die durften weitergucken und ich musste dann gehen, weil ich dann meinen Auftritt hatte. Ne? Ja, und wie gesagt, das ist mein Gerechtigkeitssinn, dass ich sage, Leute, das ist eine Story, die da veröffentlicht wird. Ihr wisst doch gar nicht, was der Hintergrund ist. Und es ist so, ich habe viele Menschen, mit denen ich auch Interviews gemacht habe, die ich auch privat kenne, die einen Riesenaufstieg hatten und dann abgeschmiert sind. So, und wo lernst du? Du lernst nicht so sehr bei dem da hoch. Du lernst sehr viel über die, wenn sie hier abschmieren und dann wieder die Kurve kriegen wollen. Dieser Bereich ist so wertvoll. Also ich habe einige Leute in dem Bereich wirklich näher kennengelernt und bin da auch vorurteilsfrei rangegangen. Ich habe damals mal Interviews gemacht oder ein Interview gemacht mit Mehmet Göker zum Beispiel.
Ach, schon.
Als Mehmet Göker mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde und sich abgesetzt hat in die Türkei, bin ich in die Türkei geflogen. Das erste Mal bin ich hingeflogen, um ihn einfach kennenzulernen, habe gefragt, können wir ein Interview machen? Und da war ich 3 Tage in der türkischen Provinz in Kuşadasi, wo der dann gelebt hat und habe mit dem Interview gemacht. Dieses Interview ist über 1 Million Mal geguckt worden. Das ist richtig Reichweite. Heute distanziere ich mich von ihm. Damals fand ich den super. Heute möchte ich da nichts mehr mit zu tun haben.
Heute seid ihr sogar fast Nachbarn. Also er ist ja mittlerweile in Dubai.
Ja, genau. Der war, so mal, war sogar irgendwie 2 Monate im gleichen Bürogebäude, wo wir waren. Wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. So haben mich so viele angesprochen, haben gesagt, hey, der ist bei euch im Opus Tower. Sag ich, oh mein Gott, ey. Es gibt so viele Brottower, warum bei uns? Ne? Aber ich habe ihn nie getroffen.
Okay.
Oder jetzt ganz frisch war dieses, was heißt ganz frisch, 2018 habe ich das Interview gemacht mit Jonas Könner von S&K, weil auch da habe ich das Gefühl, es gibt noch eine andere Wahrheit als die Wahrheit, die in den Medien war oder ist. Und dann habe ich auch mit denen ein Interview gemacht. Also, oder nehmen wir Jürgen Höller. Jürgen Höller war ja im Gefängnis, verurteilter Betrüger, Steuerhinterzieher und so weiter. Aber als er das erste Seminar gemacht hat, saß ich in dem Seminar, weil ich gesagt habe, das kann alles sein, der war im Knast, aber ich gehe da wieder hin.
Als er rauskam aus dem Knast?
Ja, genau.
Unmittelbar im Seminar reingesetzt.
Erste Seminar, es waren 8 Teilnehmer.
8?
8 Teilnehmer, ja. Das war im Stockhotel im Zillertal und ich war einer von diesen 8 Teilnehmern.
Nein.
Ich habe den vorher nie persönlich kennengelernt und das war der erste Kontakt.
Jetzt wurde ja da ein Narrativ gebastelt, was ihn angeht, seine Person und seine Machenschaften, sagen wir mal so, wie er dargestellt wurde. Wie war das denn jetzt für dich, da du ja weiter denkst wie die meisten Menschen und Dinge gerne hinterfragst? Du hast ihn ja wahrgenommen. Wie viele Tage ging das Seminar?
3 Tage.
3 Tage. 8 Personen ist ja sehr überschaubar.
Mhm.
Das heißt, ihr hattet den kleinen Kreis. Mit dem Jürgen, der in den Medien und in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Was hatte das doch mit dem gemein, mit dem Jürgen, den du vor Ort erlebt hast?
Also ich kannte ihn vorher nicht. Ne? Hm? So, vorher war er war einer der Marktführer in diesem Trainer- und Speaking-Business. Ne? Und dann kam halt die Auszeit. In diesem ersten Seminar war er anders, als er heute ist. Heute ist er sehr, in meiner Wahrnehmung, sehr laut. Und sehr, sehr selbstbewusst, ja. Damals war er sehr zurückhaltend. Ich würde sagen, geläutert ist das richtige Wort, geläutert. Mhm. Das ist aber für mich beides in Ordnung. Ist für mich beides in Ordnung. Und das Seminar war grandios. Ich habe dieses Seminar 3-mal gemacht.
3-mal?
Ja, 2008, 2010 und 2015. Ich habe das 3-mal gemacht.
Das erste Mal mit 8 Teilnehmern, das zweite Mal mit?
Auch beim zweiten Mal waren da schon 50 oder so und beim dritten waren es, glaube ich, 100 oder so, ja.
Ja. Also in meiner Wahrnehmung, ich folge ihm ja auch, hat er sich ja schon wieder nach oben gekämpft. Also er füllt ja jetzt auch wieder Hallen.
Ja, ohne Frage.
Ja.
Ohne Frage. Also Jürgen ist extrem ehrgeizig.
Mhm.
Also das ist extrem ehrgeizig und er hat es ja auch nicht einfach gehabt mit seinen Geschäftspartnern, ja, so. Aber extrem ehrgeizig, ja.
Das heißt, was dich unterscheidet von den meisten Menschen da draußen ist, du siehst was, du liest was, du hörst etwas, du nimmst das wahr, aber du möchtest dir gerne nochmal deine eigene bringen.
Meine eigene, und dann gibt es noch was anderes, also immer meine eigene Meinung. Es gibt viele Menschen, die sehr umstritten sind, die ich mir sehr genau angucke. Also ich mache ja auch ganz viele Kontakte, die ich habe in Dubai, nicht öffentlich. Also ich habe wirklich sehr umstrittene Menschen, mit denen ich dann durchaus mich mal treffe und essen gehe und so weiter, wo du nie eine Insta-Story sehen wirst. Nie. Mhm. Aber ich mache mir dann einfach mein eigenes Bild. Und dann gibt es noch etwas, es gibt einen Spruch, der heißt, trenne die Botschaft vom Botschafter. Das kann sein, dass ich den Menschen nicht gut finde, aber das, was der erzählt, der Inhalt, ist total wertvoll. Und dann gehe ich auch dahin und denke mir, der hat was erreicht in seinem Leben. Der hat eine sehr spannende Botschaft, auch wenn ich den Typen nicht mag. Ich will mit dem Typen gar nichts zu tun haben. Ich will mit dem gar nicht sprechen, aber ich gehe dann dahin und höre dem zu, was der zu sagen hat. Und frage vielleicht auch dann im Rahmen dieses Events oder so. Ja, das mache ich. Ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich bin da wirklich jemand, sowohl politisch hinterfrage ich ganz viel, aber ich treffe auch Menschen, um mit denen darüber zu sprechen. Und es gibt so viel, wenn du gute Leute triffst, und in Dubai triffst du sehr spannende Leute, die dann auch einen ganz anderen Blickwinkel haben. Und das bringt mich selber weiter. Diese Leute zu treffen, die von anderen vielleicht gemieden werden und die mir dann aber auf einmal einen Blickwinkel vermitteln, auf den ich alleine nicht kommen würde.
Wie lange bist du jetzt schon in Dubai?
8 Jahre.
8 Jahre?
Acht Jahre.
Hat das viel bewirkt bei dir, das Auswandern von Deutschland nach Dubai? Ich meine, du hast ja trotzdem noch hier eine Firma in Deutschland. Das ist ja auch so ein Thema, was in den Medien so umstritten war, dein Dubai-Geschäft, Deutschland-Geschäft. Aber viele deiner Webseiten, die ich gesehen habe, ist ja das Impressum hier in Deutschland.
Mhm.
Was hat das bei dir bewirkt? Ich meine, du bist ja wirklich ein alter Hase auch in dem Bereich. Du bist ja, keine Ahnung, seit gefühlt 20, 30 Jahren.
35.
35 auch noch. Ne? Also ich war 7, als du angefangen hast.
Okay.
Machst du dein Geschäft, ist erfolgreich. Wir kommen auch gleich, wie sich das Geschäft gewandelt hat in den letzten 35 Jahren. Du bist seit 8 Jahren, lebst du in Dubai. Wie sehr hat sich dein Leben dadurch verändert? Wie sehr hat sich dein Mindset verändert?
Hm.
Was hat das alles mit sich gebracht?
Total. Also der erste Punkt war, ich führe ein Glücksjournal. Und ich schreibe Glücksmomente auf.
Jeden Tag?
Nee. Ich habe nicht jeden Tag Glücksmomente. Ah. Ne? Aber wenn ich was Geiles habe, schreibe ich das auf. Und ich sammle das seit vielen Jahren. Seit 2006 sammle ich diese Glücksmomente in einem Journal. Und zwischendurch lese ich mir die auch durch. Und ich erinnere mich an jeden Moment, den ich aufgeschrieben habe. Das ist, als mein Sohn das erste Mal Papa gesagt hat. Der hat bestimmt nicht Papa gesagt, aber ich habe Papa verstanden. So, das ist so ein Glücksmoment oder wie auch immer. Aber es gibt so ein Muster. Das Muster ist Sonne, Strand, Meer, Wellen, Wassersport, Wärme, wenig Kleidung am Körper. Das ist ein Muster, was seitdem ich denken kann, was mich glücklich macht. Und deswegen war klar, ich werde irgendwann, weil das gibt es so in Deutschland nicht, ich werde irgendwann mal dahin auswandern, wo ich das kriege. Und dann habe ich das schon sehr lange so vorbereitet und wollte eigentlich in die Karibik. Die Karibik ist perfekt für mich. So. Also da habe ich all das, was mich glücklich macht.
Mhm.
Und ich habe dann auch eine Frau aus der Karibik geheiratet. Meine zweite Frau ist aus der Karibik und das war ganz bewusst ausgewählt. Okay. Und dann gab es 2017 eine besondere Situation und ich konnte das Land verlassen. Ich habe ja 2 Kinder, die waren dann noch nicht so groß und so, aber es gab da eine besondere familiäre Situation und ich konnte gehen. Und dann bin ich 2017 ausgewandert, erstmal in die Karibik. Aber nur 8 Monate und dann habe ich festgestellt, das ist nicht der richtige Ort in der Lebensphase. Die Lebensphase ist Karriere, Geld verdienen, Attacke. So. Und das geht da nicht. Da geht chillen. Chillen ist gut. Ich musste einmal im Monat nach Deutschland fliegen. Die Flugverbindungen waren katastrophal. Das war die falsche Zeitzone. Es war schwierig. Also 8 Monate und dann war klar, ab nach Dubai. Und in Dubai habe ich einen Punkt. Ich war vorher schon 15 Mal in Dubai. Ich wusste, was mich erwartet. Ich kannte 2, 3 Leute dort. Mehr nicht. Dubai gibt es einen Punkt, den ich nicht gesehen hatte vorher, nämlich die Energie der Stadt. Das merkst du aber nicht, wenn du als Tourist kommst. Das merkst du nur, wenn du dort lebst, wenn du wirklich deinen Alltag da verbringst, wenn du dir dort ein soziales Netz aufbaust, dann merkst du das. Diese Stadt hat eine ganz besondere Energie. Ich habe alles, was ich will. Ich habe Wassersport, Strand, Sonne, Wärme, manchmal haben wir Wellen. Ich habe das alles. Ich kann den ganzen Tag in Flipflop und Shorts rumlaufen und T-Shirt und Sonnenbrille. Mein Leben, perfekt. Und jetzt kommt der Faktor dazu, die Energie der Stadt. Jeder, der nach Dubai kommt, will mehr vom Leben. Ob es der Taxifahrer ist, ob es das Hausmädchen ist, ob es, egal wer, alle kommen dahin, weil sie dort mehr erreichen wollen als in ihrer Heimat. Egal wer das ist, gilt ja für mich auch. Und das löst eine besondere Energie aus. Plus, du hast den Scheich, der einfach ein Mindset hat. Also alle reden über Elon Musk und Jeff Bezos und Steve Jobs, aber die reden nicht über Sheikh Mohammed. Aber eigentlich ist Sheikh Mohammed über all den. Sheikh Mohammed hat da etwas visualisiert und dann in 30 Jahren da aufgebaut. Das gibt es so nicht nochmal. Und das hört ja nicht auf. Das geht immer weiter. Jeden Tag geht es weiter. Jeden Tag gibt es weiter. Fliegende Taxis. Wir haben jetzt schon die Preise für die fliegenden Taxis. Also Dubai innerstädtisch 75 Euro ist ein Taxiflug. Und wenn du nach Abu Dhabi willst, kostet 350 Euro. Und jetzt im nächsten Jahr, 26, kommen diese Flugtaxis. Also die Routen stehen jetzt schon fest, das werden die Stück für Stück eröffnen. Und dann hast du 4-6-Sitzer Flugtaxis, die Drohnentaxis. So geil.
Was beim Dubai-Verkehr gar nicht so...
Ja, macht ja auch Sinn. Ja, macht auch Sinn.
Da habe ich eine interessante Beobachtung bei dir auf Profil gemacht, weil du gerade Sheikh Mohammed sagst. Du folgst gar nicht so vielen Menschen auf Instagram. Nur zwar Sheikh Mohammed ist einer davon.
Ja, und seinem Sohn.
Mhm. Und seinem Sohn.
Ja, sonst folge ich keinem. Der Rest ist der Hund meiner Tochter und hat ein Instagram-Profil. Und die Jetstream, das Jetstream-Netzwerk und meinem Team. Mein Team hat auch einen Instagram-Account. Aber den Leuten, denen ich folge, ist Sheikh Mohammed und seinem Sohn.
Warum ist das so?
Erstens will ich nicht viel Ablenkung haben und das wäre Ablenkung, wenn ich irgendwie 50 Leuten folgen würde. Dann würde ich noch mehr Zeit in Social Media verbringen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also ich folge den Leuten nicht. Aber diese beiden bewundere ich sehr und deshalb folge ich den beiden. Die beiden sind für mich sehr inspirierend.
Ich war ja jetzt letzte Woche in Dubai und da hatte ich ja 4 Podcasts aufgenommen. Du hast ja auch noch gesagt, bei meiner Abreise gefühlt, hast du das Gefühl gehabt, irgendwie, ich mache nur Podcasts dort. Und da gab es einen Gast, der hat eine ganz interessante Sache zu mir gesagt, als er vor einem Jahr ausgewandert ist. Er konnte es nicht fassen, wie hilfsbereit die Menschen dort sind, ohne was von dir zu fordern.
Ja.
Die Erfahrung, die er gemacht hat, aus Deutschland dahin zu ziehen, sein Business aufzubauen oder es dort zu verlagern und größer zu machen und sich weiterzuentwickeln, die Hilfsbereitschaft dort von den Menschen, die da sind, dir gegenüber, ist anscheinend enorm gewesen. Das hat er vorher so in Deutschland noch nie erlebt. Und das wirklich ohne einen Hintergrundgedanken zu haben, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich helfe dir, aber dafür will ich was von dir, sondern wirklich selbstlose Hilfe. Weil wir hier so das Thema haben in Deutschland, laut ihm so, dass wir gern so Gatekeeping machen. Ne, so, ich will so alles für mich behalten, ich gebe nichts ab, keine Kontakte, kein Netzwerk, kein dies, kein das, kein jenes. Das muss wohl dort das komplette Gegenteil sein.
Das ist so und es ist aber auch spannend. Ich bin auch viel hilfsbereiter geworden und viel kommunikativer, seitdem ich da lebe. Ich war in Bochum nicht so, ich habe da vorher in Bochum gelebt, meine Firma ist ja da. Das war ich nicht so. Aber es ist für mich selbstverständlich, wenn ich in den Aufzug reingehe, dass ich Hello und dass ich Smalltalk mit denen mache und dass ich Leuten helfe. Das ist völlig normal. Und es ist auch egal, welche Klasse. Du hilfst dem Delivery Driver, du hilfst dem Gärtner. Und das ist, alle gehen gut miteinander um, alle gehen respektvoll miteinander um. Wir wissen alle, wir sind alle Gäste hier in diesem Land. Und wir sind alle hier, weil wir mehr wollen als in unserer Heimat. Und wir gehen alle einfach respektvoll mit. Man muss sich das so vorstellen, du lässt dein Smartphone einfach im Lokal liegen und vergisst es da und kommst nach 3 Stunden wieder und dann liegt das immer noch da. Es nimmt niemand mit. Ich habe ein Cabrio, ich kann im Cabrio meinen Computer auf dem Beifahrersitz lassen und dann packe ich das irgendwo in der öffentlichen Tiefgarage und wenn ich nach 6 Stunden wiederkomme, ist das immer noch da. Das gibt es nicht. Es gibt dort für mich keine wahrgenommene Kriminalität. Gibt es nicht. Die Menschen gehen extrem respektvoll miteinander um. Es gibt dort kein Schimpfen. Es gibt keine Prügelei. Es gibt kein Anrempeln. In der Schule gibt es Ethik und Moral. Das ist anders. Niemand nimmt einem einen Parkplatz weg. Das gibt es dort nicht. Die gehen alle extrem ordentlich miteinander um. Und das kenne ich auch von keinem anderen Land.
Würdest du, genau, ich wollte gerade sagen, würdest du sagen, der Rest der Welt kann eigentlich von Dubai lernen,
ja, Umgang
miteinander?
Also ist dann auch so.
Wir können das runterbrechen aufs Wesentliche.
Ja.
Du bist hier in Deutschland und die Wahrnehmung hier, auch für mich, der hier lebt, ist wirklich so, wir sind unfassbar respektlos unseren Mitmenschen gegenüber. Das geht schon los mit dem Parkplatz wegnehmen, was du gesagt hast. Das geht los, wenn du im Supermarkt bist, dann wirst du angerempelt mit dem Einkaufswagen, wenn du nicht schnell genug nach vorne läufst. Mit dem Anhupen, mit dem Anrempeln, mit dem dumm Anmachen, das dann irgendwann in einer Prügelei mündet. Also diese Unzufriedenheit, die wir in uns tragen, projizieren wir ja immer auf unseren Gegenüber. Und ich war jetzt auch schon einige Male in Dubai, mehrere Wochen, mal mehr, mal weniger. Und was ich auch wahrgenommen habe als Außenstehender, ist genau das. Und das habe ich auch so krass in der Form noch in keinem anderen Land erlebt.
Also es sind zwei Sachen. Das eine ist, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, gibt es eine Konsequenz. So, und die meisten denken jetzt in Deutschland, ja, da wird dir der Arm abgeschnitten, du wirst aufgehangen und so weiter. Das gibt es da alles gar nicht. Die Konsequenz ist, du verlierst dein Visum. Du musst das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen, egal wer du bist. Egal wer du bist. Und dann bist du raus. Und das ist die Vertreibung aus dem Paradies. Und das ist das Ding, was alle im Hinterkopf haben. Jeder. Du überlegst dir im Straßenverkehr, was du machst. Weißt du, du zeigst keinem einen Mittelfinger. Du beleidigst keinen. Der hat dich irgendwie ausgebremst. Du fährst neben den, in Deutschland fährst du neben den, guckst zu dem rüber und denkst, Arschloch, vielleicht sagst du es sogar. In Dubai machst du das nicht. Weil der hat dann schwarz folierte Folien. Du weißt nicht, wer da drin sitzt. Du weißt nicht, wer da drin sitzt. Und wenn dann Emirati drin sitzt und der Emirati sagt, der Typ hat mir einen Mittelfinger gezeigt und der zeigt dich an, wenn es so wäre, dann bist du ganz schnell aus diesem Land raus. Also verhältst du dich anders. Du verhältst dich respektvoll. Du respektierst alle Regeln, die dort sind. Nicht alle. Ich fahre regelmäßig mit meinem Elektroroller über Rot über die Ampel. Und schlängeln mich da durch. Also beim Straßenverkehr halte ich viele Regeln nicht ein. Aber du hältst dich an die Gesetze. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt eine Geschichte aus Tibet. Da gibt es ein Tal, da leben Hunde. Und oben auf dem Berg gibt es ein Kloster. Und dieses Kloster hat einen Spiegelsaal mit 1000 Spiegel. Ein Hund läuft diesen hohen Berg hoch, in das Kloster, kommt in den Spiegelsaal und sieht auf einmal 1000 Hunde, die ihn angucken. Und er bekommt Angst. Und er fängt an, die Zähne zu fletschen und zu knurren und zu bellen. Und 1000 Hunde knurren ihn an und fletschen die Zähne. Und nach ein paar Sekunden läuft er raus, läuft in einem runter ins Tal und sagt, geht nicht da hoch, da oben in diesem Tempel sind 1000 böse Hunde. Alright, kein Hund geht da hoch. Ein paar Wochen später, ein kleiner Hund, der das irgendwie nicht mitbekommen hat, läuft den Berg hoch. In diesen Spiegelsaal, in den Tempel. Und er sieht 1000 andere Hunde. Und er wedelt mit dem Schwanz. Und alle wedeln mit dem Schwanz. Und er freut sich. Und er freut sich, die gucken alle so freundlich. Und wedeln alle mit dem Schwanz. Und dann kommt er wieder ins Tal und sagt, da oben sind 1000 Hunde, die sich alle gefreut haben, mich zu sehen und alle haben mit dem Schwanz gewedelt und alle waren freundlich. Das, was du rausgibst, kriegst du zurück. Und das ist etwas, was ich dort erlebe. Irgendwie, wenn ich da hinkomme, ich gehe anders mit den Leuten um. Ich mache mehr Scherze, ich bin freundlicher, ich bin kommunikativer, als ich das in anderen Ländern bin. Und es kommt zurück, es kommt jedes Mal zurück. Es ist so selten, dass jemand nicht grüßt. Es ist so selten, dass jemand nicht
aus dem Bossi los. Also wirklich, du wirst ja. Da Hello Boss, Hi Boss, ja. Hello Boss. Also
ja gut, der will noch ein Trinkgeld haben, das ja. Stelle ich ihm noch. Ja. Aber wenn du in einer neutralen Situation bist, egal wer es ist, du kommst mit allen ins Gespräch. Also es gibt eine geile Story. Bei uns im Opus Tower im Büro steige ich in den Aufzug. Zwei Männer. Und dann mache ich Smalltalk mit denen. Und dann gucke ich mir den, also ne, steigt da ein, guckt den ein und dann hat der schwarze Nikes mit einem Tiffany-türkisen Swoosh. Das ist ein Sonderedition. Und dann sage ich, wow, cool sneakers. They are very special. It's difficult to get them, right? Yeah, it's really difficult. Weil es eine Sonderedition ist, schwer zu kriegen und die sind teuer. Und dann lacht der andere, der daneben steht und lacht, ja, aber seine Schuhe sind gar nicht das Geile. Zeig ihm mal deine Uhr. Und dann zieht er den Ärmel hoch und hat eine Tiffany Patek. Davon gibt es 2 Stück im Jahr und sie kostet, weiß nicht, 1,5 Millionen oder so. 1,5 Millionen Dollar. Dann steht der Typ da im Aufzug und hat Nike Tiffany Schuhe an mit der passenden Patek für 1,5 Millionen. Und wir drei gucken uns an und sagen, Alter, wie geil bist du denn? Und lachen und haben Spaß darüber. Und das ist, sowas erlebe ich regelmäßig. Solche Situationen.
Weißt du, was das Schöne in solchen Situationen ist? Keiner war neidisch auf den anderen.
Nee, alle haben gesagt, wie geil, dass du diese Uhr hast. Ja. Wie geil.
Hier wäre es anders. Hier müsstest du Angst haben, dass dir der Arm nicht abgehackt wird.
Ja.
Wenn du mit so einer Glocke rumläufst. Also, diese Kultur auch hier, ne? Also ich hatte es vorhin, als wir die Rollen getauscht haben, habe ich mal erwähnt, so, dass ich das Gefühl habe, wenn du erfolgreich bist hier, musst du dich erklären für deine Erfolge. Mhm.
Ja.
Immer wieder. Und du machst das jetzt seit 35 Jahren. 35 Jahre lang bist du erfolgreich.
Naja, die ersten Jahre nicht so wirklich, aber okay.
Das ist ja egal. Mhm. In meiner Wahrnehmung bist du erfolgreicher als die meisten Menschen da draußen, weil du fängst ja irgendwo an.
Ja.
Mhm. Die meisten fangen jetzt gar nicht an. Du fängst ja an, ohne zu wissen, was passiert. Du bist den Weg gegangen und hast den Weg auch weiter gemacht. Du hast Hallen gefüllt, Säle. Wir sind heute hier in Stuttgart. Hier ist auch ein voller Saal, den du füllst. 35 Jahre lang. Das heißt, du musst dich ja, du bist ja durch verschiedene Epochen gegangen mit dem, was du machst. Du musst dich ja jedes Mal neu erfinden. Wie funktioniert das?
Indem ich mich nie zufrieden gebe, indem ich immer denke, da gibt es noch mehr, indem ich immer hungrig bin und zutiefst davon überzeugt bin, dass ich mich immer weiterentwickeln muss. Wenn ich mich nicht weiterentwickle, wenn ich stehen bleibe, ist das das Ende. Das sehe ich körperlich. Also wenn ich mal, keine Ahnung, krank bin und eine Woche keinen Sport mache, ey, dann merke ich richtig, wie ich an Leistung verloren habe. Da muss ich mich echt quälen. Bis dass ich dann wieder auf dem Level bin vor der Krankheit. Und das ist so ein schönes Beispiel. Das ist nicht nur körperlich, sondern das ist gerade auch im Kopf. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Leute um mich rum habe, die in irgendwelchen Bereichen noch geiler sind, noch weiter sind, noch hungriger sind. Alle meine Freunde, mein ganzes Umfeld ist ultra hungrig. Und die machen dann irgendeinen geilen Scheiß.
Und ihr steckt euch gegenseitig
an. Und wir stecken uns alle gegenseitig an. Also wenn wir irgendwie Abendessen gehen, da sitzen irgendwie 5, 6 Jungs am Tisch, da kommen crazy Geschichten. Da kommen crazy Geschichten, so der eine kauft sich einen Helikopter und zieht jetzt um, weil er mit dem Helikopter in Dubai nicht fliegen kann. So, weil er kriegt keine Flugerlaubnis. Jetzt ist er nach Norditalien geflogen, da ist das einfacher mit der Flugerlaubnis. Also da ist er hingezogen. Solche Sachen. Du hast ja einen Helikopter gekauft? Ja. Sagt er, ist total geil, weil den Helikopter kann ich mit meinem Smartphone aus der Garage rausfahren. Guck mal hier, so geht. Alter, du kaufst dir einen Helikopter. So, ne, ist geil.
Ja, ja.
Oder, was weiß ich, was nehmen wir für Supplemente? Was haben wir für Projekte? Was haben wir für Ziele? Was haben wir so alles gemacht? Und nach so einem Abendessen gehst du von dem Tisch und denkst, ich bin echt ein kleines Licht. Die anderen machen irgendwie viel geileren Scheiß. Obwohl es nicht so ist. Ich mache ja auch.
In deiner Wahrnehmung
ist das ja. Aber in meiner Wahrnehmung ist, boah, wie geil. Und das inspiriert mich. Also mich inspiriert ja der Typ mit der Tiffany Patek, weil ich denke, das ist mal eine geile Uhr. Die gefällt mir auch gut. Ich würde dafür nicht 1,5 Millionen ausgeben, würde ich andere Dinge mitmachen, aber finde ich schon geil. Mich motiviert, mich inspiriert das. Die Menschen um mich herum, die ich in Dubai treffe. Und in Dubai treffe ich Leute, die ich in Bochum nie getroffen hätte. In Dubai schreiben mich Leute an, die mich in Bochum nie angeschrieben hätten. Und dann lernst du die kennen. Oder du lernst dann, du kennst jemanden und der kennt dann wieder jemanden und bringt den mit. Und so läuft das, so lernst du Leute kennen. du kennst den geilen Typen, der kennt einen und dann sagt, wir lassen uns mal zu viert essen gehen. Und auf einmal hast du eine neue Connection. So, das funktioniert extrem gut.
Diese Eigenschaft, dich inspirieren zu lassen von solchen Dingen, hast du die schon immer im Leben besessen? Ja, war das so ein Teil von dir?
Ja.
Und würdest du sagen, das war so der wichtigste Teil in dir selber, das dazu beigetragen hat, dass du dich auch 35 Jahre lang immer weiterentwickeln konntest, nie stehen geblieben bist und immer am Puls der Zeit warst?
Nee, das ist der Hunger. Also es ist nicht die, also inspirieren ist eine Sache. Ich inspiriere andere Leute, ich bin aber auch selber, kann ich mich gut inspirieren lassen von anderen. Aber das ist es eigentlich. Es ist wirklich, mit 16 wollte ich Surflehrer werden. Windsurfen war meins. Und dann war ich aber zu jung und ich hatte das Geld für die Ausbildung nicht und ich habe den Umständen die Schuld gegeben und ich habe den Traum begraben. Schmerzhaft begraben. Dann wollte ich mit 23 Profi-Triathlet werden. Und dann habe ich aber wieder nicht das Geld gehabt und ich habe wieder diesen Traum den Umständen geopfert. Und dann bin ich in dieses Business gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier zwei Träume begraben. Den dritten, den reize ich komplett aus. Das, was ich hier mache, ist, ich reize mein Leben einmal komplett aus und gucke, wie weit ich komme. Wie weit komme ich? Wie viele Millionen schaffe ich in einem Jahr? Wie groß ist die Halle, die ich maximal füllen kann? Wie viel Reichweite kann ich in meinem Business erreichen? Welchen Status kann ich erreichen? Also als Verkaufstrainer bin ich in Europa jetzt nachweislich der erfolgreichste und der bekannteste. Mit Abstand schon. Also ist die nächste Stufe ja auf Englisch, international. Die nächste Stufe ist international. Und gucken, wie weit geht das? Und da sind wir jetzt gerade im Hintergrund dran, das aufzubauen. Das ist übrigens auch, gibt es eine witzige Anekdote. Ich war im Februar in Dubai auf der Affiliate World Konferenz und habe einen Vortrag gehalten. Ist alles auf Englisch, internationales Publikum. Keine Sau kennt Dirk Kräuter. Keiner. Keiner will ein Selfie.
Wie klein ist für dich?
Das wusste ich ja, dass das kommt.
Ja.
Und da saßen, weiß nicht mehr, 11 Leute.
Bei deinem Vortrag?
Bei meinem Vortrag saßen schon 11 Leute. Das war auch nicht die Hauptbühne, das war die Nebenbühne. 11 Leute. Ich habe auch einen Kameramann mitgehabt und das ist alles gefilmt worden. Der hat mich die ganze Zeit begleitet. Das ist natürlich nicht öffentlich. So. Dann war ich in Budapest im September. Wieder auf der Affiliate World. Wieder einen Vortrag gehalten. Jetzt saßen 33 da. 33 saßen, auch wieder Nebenbühne. Wieder Nebenbühne, 30 Minuten Vortrag, 33 Leute. Da waren auch ein paar Deutsche, weil Budapest nicht so weit weg, da waren auch ein paar Deutsche und da gab es dann auch nachher irgendwie zwei, die ein Selfie wollten. So, auch da habe ich einen Kameramann gehabt, wir haben alles gefilmt. Weißt du, in 5 Jahren werden die Leute nämlich sagen, ja Dirk, du warst in Deutschland schon so erfolgreich, dann ist es natürlich einfach, auch international direkt durchzustarten. Und dann hole ich diese Videos raus und sage, mein erster Vortrag international saßen 11. Mein zweiter Vortrag international saßen 33. Erzähl mir nicht, dass es leicht war. Und das macht mich aber aus. Ich kann 2 Schritte zurückgehen, um Anlauf zu nehmen und dann mit Gas nach vorne zu gehen. Das mache ich jetzt gerade. Ich bin im Englischen noch nicht so geil wie auf Deutsch. Ich kann das schon gut, aber ich bin noch nicht so geil. Auch mein Perfektantreiber steht total mir im Weg. Wenn ich einmal im Englischen rede, dann läuft das alles. Aber Vorträge vor vielen Leuten, und da will ich ja schlagfertig sein, da will ich spontan sein, da muss ich noch dran arbeiten. So, aber hier, ich bin jetzt wieder bei 0. International fange ich bei knapp über 0 an. Aber ich habe natürlich die Erfahrung und ich habe auch das Geld, und habe einen Plan und guck mal in den nächsten Jahren, frag mich in 5 Jahren nochmal, wo ich international stehe. Das wird dann anders sein.
Das ist eine interessante Parallele zu mir. Ich habe jetzt vor 6 Monaten mit dem Podcast angefangen. Und da gab es auch mehrere Stimmen. Die einen haben gesagt, ja, für dich ist es ja einfach, du hast ja eh schon Reichweite.
Genau.
Ja. Die anderen haben gesagt so, ein Podcast, du, Es gibt doch schon 64.000 Formate. Was willst du denn jetzt noch mit dem Podcast? Wer soll dir denn zuhören? Da gab es dann auch so, die einen haben gelacht, die anderen haben gesagt, ja, und du hast ja leichtes Spiel. Ne? Also diese typischen Floskeln, die dann kommen von allen Seiten, um das so ein bisschen niederzumachen, was du machst, oder schlecht zu machen. Ja, jetzt 6 Monate später sieht es wieder anders aus. Jetzt sind wir irgendwo hier Platz 1, Platz 2, streiten uns mit Formaten, die es schon viel länger gibt als mich.
Geil, ja.
Die viel, viel mehr Kohle reinstecken in die Produktion als ich. Wo die Leute, die gelacht haben, schon jetzt kommen und sagen so, hey, das ist schon gut, ich habe das ein oder andere Format gehört, die ein oder andere Folge, hat mir sehr gefallen. Oder die ersten Gäste laden sich schon selber ein. Genau das ist der Punkt. Du springst über deinen Schatten. Du schaltest auch dein Ego aus. Mhm. Das könnt ihr auch dein Ego ankratzen und sagen, hey, ich fühle hier, wenn ich hier meine Vertriebsoffensive mache, 3.000 Leute, 4.000 Leute, 5.000 Leute, du hast kein Problem mit, aber nochmal vor 11 Leuten zu sprechen.
Ja, habe ich kein Problem mit. Ich weiß, das können die allerwenigsten. Also wenn ich mir meine Branche angucke, das Ego ist so groß, die meisten würden das nicht machen. Aber ich wachse ja an meinen Herausforderungen und ich brauche permanente Herausforderungen. Also ich gucke ja auch im Sport, dass ich jedes Mal ein bisschen besser werde. Dass ich jedes Mal, was weiß ich, mehr Gewicht nehmen kann, mehr Wiederholungen machen kann. Oder dass ich beim Wassersport eine längere Strecke hinkriege. Oder die Strecke in einer kürzeren Zeit mache. Also ich schaue ja immer, geht ein bisschen mehr, geht ein bisschen mehr. Ich muss mich immer weiterentwickeln. Und ich nehme auch mein Alter nicht wahr, weil ich einfach die Welt um mich herum, niemand ist in meinem Alter. Die Leute, mit denen ich so unterwegs bin, die sind alle 10, 15, teilweise 20 Jahre jünger. Das merke ich aber nicht. Alle meine Mitarbeiter sind viel jünger. Der Großteil meiner Mitarbeiter ist zwischen 25 und 35. Ich nehme mein Alter nicht wahr, weil alle um mich herum sind in dem Alter, wie ich mich gerade fühle.
Das ist sehr witzig. Ich musste gerade schmunzeln, als du das ausgesprochen hast, weil mir oftmals gesagt wird, benehm dich doch mal deinem Alter entsprechend.
Ja, wer will das? Was heißt das?
Und dann sage ich so, was meinst du damit? Mhm. Ja, aber du bist schon 42, sag ich. Und jetzt weiter? Mhm. Was heißt denn, benehm dich deinem Alter entsprechend?
Ja.
Ich benehme mich so, wie ich mich fühle. Wenn ich mich so fühle, benehme ich mich so.
Ja.
Punkt. Wenn du dich fühlst wie 60, bist 42, dann benehm dich wie 60. Aber ich bin auch gerne mit jüngeren Menschen zusammen, weil die noch einen ganz anderen Drive haben. Die können dich inspirieren, die können dich alles abholen. Da gibt es manche 21-Jährige, von denen kannst du noch was lernen, da schlackern dir die Ohren. Mhm. Und das sind so laute Vorurteile, mit denen wir Menschen uns sehr gerne beschäftigen, anstatt uns auch weiterzuentwickeln auf der anderen Seite. Mhm. Weshalb so jemand wie du müsstest das ja gar nicht mehr machen. Und da gibt es auch immer eine interessante Frage, die mir gestellt wird, die würde ich dir jetzt auch mal gerne stellen, ist, Leute kommen und sagen so, hey, du hast doch schon genug Geld und Erfolg, setz dich doch zur Ruhe. Warum machst du das denn noch? So, jetzt zu dir, du bist 35 Jahre im Game. Du hast ein Schweinegeld verdient und du bist erfolgreich gewesen. Du hast, glaube ich, schon alles gesehen. Die klassische Frage, die dann gestellt wird, ja, kannst du dich jetzt nicht so gut? Hast du nicht genug Geld, dass du nicht mehr arbeiten musst?
Also die Frage ist immer, was ist genug? Ja, das ist genug, würde gehen. Aber jetzt guck dir mal das Leben in Dubai an. So, das ist schon... Also wenn du das wirklich in vollen Zügen mitnehmen willst, auch den Konsum, wirklich die geilen Restaurants, es gibt coole Events, es gibt wirklich schöne Sachen in den Malls, die man kaufen kann. Gar nicht mal für mich, aber es gibt Menschen um mich rum, denen ich gerne mal was Schönes schenke. So. Und da gebe ich gerne Geld für aus. Reisetechnisch, natürlich kannst du Eco fliegen, Business ist aber viel geiler und First ist noch geiler. Und wenn du mal mit einem Private Jet fliegst, dann willst du auch nicht mehr, also du willst einfach nicht mehr Linie fliegen. So, also das ist, die Frage ist, hast du irgendwann mal genug? Und das ist die falsche Frage. Die Frage ist immer, was ist dein Standard? Und ich bin da immer noch hungrig und ich habe da auch materielle Ziele. Und da gibt es auch materiell noch ein paar Sachen, die ich mal besessen haben will. So, nee, das reicht nicht dafür. Das reicht dann nicht für alle materiellen Ziele, die ich habe. Und das reicht dann nicht dafür. Und es ist aber auch eine unsinnige Frage, weil ich muss es anders erklären. Ich habe Zivildienst gemacht. Caritas, mobile Hilfe. Also damals gab es ja Bundeswehr oder Zivildienst. Bundeswehr habe ich ein paar Wochen gemacht, fand ich nicht mehr so gut. Und dann habe ich Zivildienst gemacht, den Rest. Und dann habe ich eine Schwester, mobile Hilfe, immer begleitet morgens. Dann sind wir zu einem Pärchen. Der Mann war bettlägerig, der hat nur noch geröchelt. Und die Frau hat sich um den gekümmert. Und jeden Morgen sind wir dahin, die Schwester hat den dann gepflegt. Alles gut. Und einen Morgen kommen wir dahin. Jeden Morgen das gleiche Ritual. Wir gehen ins Wohnzimmer, ein bisschen reden mit der Frau, kriegen mal einen Kaffee und so. Und dann gehe ich zu dem Mann, will den Mann begrüßen im Schlafzimmer. Und dann reagiert er nicht. Und der war auch total blass. Und dann habe ich den angefasst, war der kalt. War der in der Nacht gestorben. Die Frau hat das nicht mitgekriegt. Okay. Dann gehe ich zu der Schwester und sage, Mama, ich glaube, der ist tot. Sagt sie, lenkt die mal ab, ich gehe mal gucken. Kommt sie wieder, sagt, hast recht. Okay. Wie auch immer, der Rest war dann sehr unschön, was danach passiert ist, als das bekannt wurde und so, wow, wir mussten nicht mehr dahin. Ungefähr 10 Tage später, nach diesem Morgen, komme ich in die Sozialstation, die Schwester sagt zu mir, Frau so und so ist gestorben. Die Frau von ihm. Ich sage, die Frau war 10 Jahre jünger als der. Die war topfit, die war gesund. Wieso ist die gestorben? So, die ist eingeschlafen, die ist nicht mehr aufgewacht. Ich habe das dann in dem Moment nicht geschnallt, aber Jahre später ist mir klar geworden, der Mann war der einzige Lebensinhalt für sie. Diesen Mann zu pflegen war ihr tägliches Ziel. Und sie war alleine. Sie war alleine, sie hatte keinen Grund mehr weiterzuleben und ist eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir keine Ziele mehr haben, wenn wir nichts mehr haben, wofür wir leidenschaftlich leben, passiert das Gleiche. Du wirst körperlich abbauen, du wirst geistig abbauen und du wirst dann irgendwann frühzeitig versterben. Sagt man das? Versterben? Sterben.
Ja.
Sterben. Und das ist dieses Erlebnis, da war ich 25, glaube ich. Das ist dieses Erlebnis und ich werde immer ehrgeizig sein, ich werde immer weiter arbeiten, solange es Kunden gibt, die zu meinen Events kommen, solange es Leute gibt, die sich mein Zeug auf Social Media angucken, solange werde ich produzieren. Vielleicht werde ich irgendwann mal weniger machen, aber im Moment sehe ich kein Limit. So, und das ist der Hintergrund. Der Hintergrund ist, ich will einmal komplett ausloten, wie viel geht. Und es gibt kein sich zur Ruhe setzen. Sich zur Ruhe setzen ist Unsinn. Sich zur Ruhe setzen ist eine Erfindung der Menschen vor etwa 100 Jahren. Rente ist eine Erfindung der Menschen vor 100 Jahren. Davor gab es das nicht. Wenn du dir Naturvölker anguckst, die alten Menschen sind komplett eingebunden und arbeiten überall noch mit. Da sagt man nicht, oh, pass mal auf, Opa, du bist jetzt schon so alt, setz dich mal dahin, du musst nichts machen. Nee, 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 der arbeitet mit. Der ist voll einsatzfähiges Mitglied der Familie. Also, das ist die falsche Frage. Und das ist auch eine Frage, die Leute stellen, die auch keine Kohle haben, die kein Geld haben, die dann sagen, ja, du hast doch genug. Was ist denn genug? Was ist denn genug?
Ich gehe noch
am Sonntagabend fliege ich mit Emirates nach Hause. Warum fliege ich nicht mit einer Golfstream? Genau.
Ist nicht genug. Ja, also die Antwort ist ungefähr gleich wie deine, die ich gebe. Das heißt, ich sage immer so ganz gern, warum soll ich mich zur Ruhe setzen? Das würde ja voraussetzen, dass das, was ich aktuell tue, nicht gern mache,
ja,
dass ich mich davon zur Ruhe setze.
Ja.
Ich mache das ja gern. Und das führt dann nochmal dazu, wer stellt dir denn die Frage? Das sind meistens Angestellte, die nicht zufrieden sind mit ihrem Job, ja, oder ihrem Leben. Und dann gehen die automatisch davon aus, dass es dir genauso geht. Dass du nicht zufrieden bist mit deinem Job oder deiner Berufung oder deinem Leben.
Ja.
Aber dem ist ja nicht so.
Das ist die gleiche Frage. Diese Leute fragen immer, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Ich will ja kein Buch. Also
keine Ahnung.
Ich stempel nicht ein und ich stempel nicht aus.
Ich habe dann ein Bild und sage, angenommen, du hast letzte Woche 5-mal Sex gehabt. Wie lange war das? Wie viele Stunden, wie viele Minuten war das? Weiß ich nicht. Wieso nicht? Hast du es nicht gezählt? Nee, zähle ich nicht. Ich zähle ja nicht, wie viele Minuten ich Sex habe, weil ich diesen Sex ja in dem Moment genieße. Du zählst ja, siehst du? Und so ist das, wenn ich arbeite.
Ich zähle
keine Stunden. Ich genieße das, ich mache das gerne.
Das ist eine gute Antwort, muss ich mir merken. Für den Nächsten, der kommt und fragt, wann ich dich endlich zur Ruhe setze.
Ja.
Zur Ruhe setzen, spulen wir mal zurück. der Dirk vor 35 Jahren, der angefangen hat, und ich habe vorhin was gesagt, als wir die Rollen getauscht haben, wo du mich um drei Tipps gefragt hast. Da habe ich gesagt, fang lieber schlecht an als gar nicht. Du hast schlecht angefangen, lassen wir das mal so stehen. Du hast aber zumindest mal angefangen. Jetzt hast du ja auch so deine Themen mit der Presse gehabt. Ne? Du hast ja umsatztechnisch irgendwo angefangen und jetzt bewegst du dich in mehreren Millionenbereichen. Mhm. Warum fährt man dir an den Karren und sagt, du würdest irgendwelche Umsätze erfinden?
Also, oh, das ist eine spannende Frage. Ich mache mal die Langfassung der Geschichte. Wir hatten einen Dienstleister, der uns im Marketingbereich mehrere Jahre wirklich toll begleitet hat. Und dieser Dienstleister hatte aber noch einen anderen Kunden und hat sich im Grunde genommen überlegt, er will an allem partizipieren. Der nimmt den Dirk Kräuter mit den grauen Haaren für die Unternehmer, die schon ein bisschen reifer sind und greift dort den Umsatz ab. Und dann nimmt er den anderen Anbieter, zwei Brüder, die sprechen eher die Startups und die jüngeren Leute an. Und das ist ein geiles Modell von ihm. Wenn er die beiden an den Start bringt, dann greift er den unteren Teil ab und den oberen Teil auch. Und er verdient doppelt. Plus er hat dann noch einen Zahlungsdienstleister als Firma, die ihm auch gehört. Und dann verdient er da auch noch dran. Geiles Modell. Maximale Potenzialausschöpfung aus einem Markt. So. Und dann gab es ein Event. Und das Event habe ich finanziert. Und da steht mein Name drauf. Und dann hat er, ohne mit mir Rücksprache zu halten, hat er diesem anderen Anbieter, der durchaus Wettbewerber ist von mir, hat er gesagt, ihr könnt auf diesem Event auftreten. Ich besorge euch einen Bühnenslot und ich besorge euch einen Standort und für ihn natürlich geil. Er greift die ab, er greift mich ab, plus in seinen Zahlungsdienstleister. Geiler geht's. Und ich habe aber dann gesagt, das macht keinen Sinn. Wir sind Wettbewerber. Das ist mein Event. Ihr kommt nicht auf die Bühne. Ihr bekommt auch keinen Stand. Weil, sorry, das macht keinen Sinn.
Das ist ja wie wenn Mercedes ein Event macht und BMW kommt noch mit rein und wollt ihren Stand und wollt ihr auch mit auf die Bühne.
Genau. So, und das hatte er mit denen halt nicht abgesprochen. Und dann gab es einen Zoom-Call und dann wollte man das klären. Und dann hat er extrem gekämpft. Ich habe noch nie erlebt, dass er so gekämpft hat um eine Sache in seinem Leben. Wow. Und der andere Anbieter hat gesagt, wenn wir da nicht drauf kommen, dann gibt's Krieg. Dann mache ich dich fertig. Okay. Er hat gesagt, ja, wenn du meinst, dann machst du mich fertig. Ist ein junger Mann. Ist vielleicht noch ein bisschen emotional. Sag ich, wenn du meinst, dass das so ist, dann mach das so. Okay. Jetzt haben diese beiden Brüder neben ihrer Hauptfirma noch eine Firma, die, das ist ein Verlag. Und dieser Verlag gibt so ein digitales Magazin raus. Und das sind eigentlich drei Brüder und einer der Geschäftsführer ist der dritte Bruder. Also es ist eindeutig, ne? Also eindeutig, das ist ein Ding.
Ich kenne den Verlag, die haben sich auch schon mit mir beschäftigt.
Gut, wunderbar. So, und dann sind die hingegangen und haben gesagt, Dirk Kräuter lügt bei seinen Umsätzen. Und haben dann auch Zahlen genommen, die öffentlich waren, aber das waren die Zahlen, die der Dienstleister ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubnis irgendwo auf seine Webseite gestellt hat. Und das waren aber nur die Zahlen, die er gemacht hat. Er hat ja digitales Online-Marketing für uns gemacht. Mhm. Und da standen da 21 Millionen Euro damals. Das war das Jahr 2020, das Corona-Jahr. Und dort standen dann 2020 hat Dirk Kräuter 21 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das stimmt. Digital haben wir 21 gemacht. Aber wir haben ja in Bochum auch noch ein Team. Wir haben über 20 Leute in Telesales. Und wir haben unsere Seminare. Und das ist alles, sind alles Umsätze, von denen der Dienstleister nichts weiß. Also er kennt die Zahlen nicht und auch nicht drin partizipiert.
Also eigentlich waren die 21 zu wenig, wenn ich es richtig
verstehe. Die 21 waren die Zahlen, die er veröffentlicht hat. Ja. Die Zahlen, die ich veröffentlicht habe, waren 44. So, also wir haben 2020 44 Millionen gemacht. Und damit waren wir auch größer als der andere Dienstleister. Der andere Dienstleister ist auch extrem groß, war dann irgendwie bei 25 oder so. also 25, 27, total super. Aber die Jungs waren vom Ego her so gekränkt, dass sie gesagt haben, jetzt gibt's Krieg. Sie durften nicht auf das Event. Und jetzt haben sie überlegt, was machen sie da? So, und dann ist dieser Artikel erschienen. In deren Verlag. Und da steht als Überschrift, lügt dir Kräuter bei seinen Umsätzen. Und dann gehen die hin und sagen, da ist veröffentlicht 21 Millionen, Dirk Kräuter sagt 44 Millionen, aber der macht gar keine 44 Millionen. Und wenn wir uns die Bilanzen angucken, die er veröffentlicht hat, dann geht das auch nicht daraus hervor. Ich habe meine Firmen so verschachtelt, dass du von außen niemals erfahren kannst, wie viel Umsatz ich wirklich mache. Ganz bewusst. Mit Inlandsgesellschaften, Auslandsgesellschaften, das ist ganz bewusst sehr geschickt gestreut. Und es sind, damals waren es 9 verschiedene Firmen, die ich hatte.
Und auch das wurde dir vorgeworfen, habe ich gesehen. Diese Verschachtelung in deiner
Firma. Ja, ja, klar. Aber ich bin im Rahmen der Legalität nutze ich natürlich alle Steueroptionen, die es irgendwie gibt. Na klar. So. Und so ist dann dieser Artikel entstanden und auf den Artikel sind dann andere aufgesprungen. Aber schlussendlich ist es ein Wettbewerber, der mich schlecht macht. Wir haben über 1000 Seiten Anwaltsschreiben und Gerichtsakten. Natürlich haben wir alles geklagt, aber das war die Zeit nach Corona. Das heißt, die Gerichte haben nicht richtig gearbeitet, hat ewig gedauert. Mittlerweile gibt es den Artikel immer noch. Auf dem Artikel steht obendrauf Werbung. Da steht sogar drunter, dass dieser Verlag verbunden ist mit diesem Anbieter. Da steht alles drin, aber der Artikel ist immer noch online und wird immer noch gefunden. Und dieser Artikel hat mich hohe 8-stellige Umsätze gekostet. Weil heißt, Leute,
potenzielle Kunden, die weggebrochen sind?
Also gar nicht mal weggebrochen sind, sondern weil wir gesehen haben in der Akquise, dass Leute gesagt haben, nee, der Typ ist ein Schwätzer. Willst du mich verarschen? Wer macht in meiner Branche 21 Millionen? Das wäre ja die Zahl, über die sie sich lächerlich gemacht haben. Dirk Kräuter hat 21 Millionen nur gemacht. Der hat gar keine 44 gemacht.
Mhm.
Ich frage mich, also alle Großen in dieser Branche machen nicht mal 20 Millionen. Nicht mal. Und wir haben damals im Corona-Jahr 44 gemacht. Wir haben über einen Kollegen eingangs gesprochen, einen Trainerkollegen. Dieser Kollege hat sich 2 Millionen Corona-Hilfe geholt. Kann man bei Northstarter nachlesen. Also andere Trainer sind hingegangen und haben sich 2 Millionen Hilfe geholt und erzählen ihren Kunden, wie man erfolgreich wird. Wir haben in Corona unseren Umsatz vervierfacht. So ist das entstanden. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Das ist die eigentliche Geschichte hinten raus. Mittlerweile hat sich der Dienstleister mit denen komplett verkracht und die verklagen sich gegenseitig aufs
Übelste. Du bist außen vor mittlerweile?
Ich bin außen vor, genau, ich bin außen vor. Jeder macht so sein Ding mittlerweile, aber die kämpfen noch ziemlich heftig gegeneinander.
Das sind übrigens die schönsten Momente in meinem Podcast, wenn jemand sagt, das habe ich vorher so noch nie gesehen.
Nee, das habe ich noch nie.
Wunderbar.
Die Geschichte kennen eine Handvoll Leute. Ja.
Spannend. Okay. Also war das nicht mal so von außen, dass irgendein Medienhaus kam und gesagt, jetzt, Moment mal hier, du lügst mit deinen Umsätzen.
Die sind darauf angesprungen. Das war der Artikel, der dann dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel der Spiegel berichtet hat, dass andere darauf angesprungen sind. Ja. Aber die haben dann irgendwann in den Recherchen, haben die das dann auch gesehen. Die haben gesehen, das ist gar kein Printmedium, das ist nur ein digitales Medium. Und das hat ja alles gar keinen Hand und Fuß. Und wenn die mich darauf angesprochen haben, ich war ja hier in Stuttgart beim Südwestrundfunk, da gibt es irgendeine Interviewserie Menschen oder so ähnlich. Und die Redakteurin hat erst auch ganz normal angefangen und dann sagt sie, aber sie lügen bei ihren Umsätzen.
Mittendrin?
Mittendrin. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, und habe gesagt, welche Quelle haben Sie denn da jetzt gerade bedient? Meinen Sie, der Wettbewerber, der da sein eigenes Magazin hat und diese Lügen über mich verbreitet? Haben Sie gesehen, dass da oben Werbung drüber steht? Also wie haben Sie denn recherchiert? So, und dann war da auch Ruhe. Also die Öffentlich-Rechtlichen nehmen das gerne, aber wenn sie dann ein bisschen tiefer recherchieren, sehen sie, ach du Scheiße, das ist ja eh konstruiert. Das können wir doch nicht nehmen.
(lacht) 44 Millionen im Corona-Jahr.
Und danach sind wir Danach haben wir nochmal fast verdoppelt. Wir sind im Jahr danach auf
21.
Ja, 21 haben wir 80 gemacht und 22 haben wir dann 84 gemacht.
Steigst du jährlich kontinuierlich von den Umsätzen nach wie vor?
Die drei Jahre sind wir extrem durch die Decke gegangen. Mhm. Danach mussten wir eine Runde korrigieren. Danach haben wir ein paar Sachen zu schnell gemacht und mussten die korrigieren.
Wie groß ist denn dein Team mittlerweile?
Also jetzt im Moment sind wir ungefähr 70. Zwischen 60 und 70, das variiert immer.
Mhm. Ja. Wie sehr hat sich Vertrieb in den letzten 35 Jahren verändert?
Oh, total. Was ist gekommen? Viel mehr Transparenz. Der Kunde hat über das Internet viel mehr Transparenz bekommen und ist viel informierter als früher. Früher musstest du dir eine Stiftung Warentest-Zeitung kaufen, um informiert zu sein. Also es gibt viel mehr Transparenz. Es gibt viel mehr Transparenz bei den Preisen. Im B2B-Bereich, der Außendienst, der früher noch viel weiter oben war und viel höheren Stellenwert hat, hat total verloren am Stellenwert. Es gibt nur noch ein paar Branchen, wo der Außendienst wirklich sehr wichtig ist. In den meisten Branchen sind die Außendienstler abgebaut worden, weil du heute einfach über Telefon und über Zoom ganz viel machen kannst und weil es einfach auch andere Beschaffungswege gibt. In Corona haben wir gelernt, du brauchst nicht mehr immer zum Kunden hin, sondern es geht auch digital oder telefonisch.
Ist auch viel effizienter.
Ist auch viel effizienter, ja. Und seit Corona gibt es einfach auch ganz viele Einkäufer, die wollen keinen mehr sehen. Die sagen, pass auf, so machen wir das, wir können dann Zoom-Call machen und gut ist. Das hat sich verändert. Die Professionalität im Vertrieb, nach meiner Wahrnehmung, ist viel größer geworden. Also CRM-Programme sind viel, viel besser geworden. Die Telefonprogramme, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel arbeiten wir mit Aircall. Aircall bietet uns unfassbare Möglichkeiten. Damit ist die Effizienz meiner Sales-Leute viel, viel besser. Und jetzt kommen die ganzen KIs dazu.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Genau, wir nutzen KIs insbesondere beim Lead-Scoring. Wir haben eine riesige Datenbank über 35 Jahre, diese ganzen gesammelten Daten. Wir haben im letzten Jahr 88.000 Kundenanfragen generiert über Online-Marketing. Also wir haben seit 2016 haben wir ungefähr 20 Millionen Euro nur für Meta- und Google-Werbung ausgegeben.
Wie viele Kundendaten hast du denn gesammelt die letzten 35 Jahre?
Nahezu 300.000.
Du bist ja eigentlich für viele Firmen da draußen sehr wertvoll mit deinen Kundendaten.
Ja, theoretisch schon, aber wir nutzen unsere, wir kommen damit gut klar. Und du musst einfach sehen, was willst du mit einem Datensatz, der 20 Jahre alt ist?
Weißt du nicht, ob der lebt.
So, genau, und also eigentlich ist es so, dass unsere Datensätze, mit denen wir wirklich arbeiten, das sind die Datensätze der letzten 5 Jahre. Die sind relevant. Und da haben wir KIs drin, die permanent diese Datensätze scannen nach bestimmten Kriterien, die für uns gerade wichtig sind. Mhm. Und das kriegen dann die Sales reingespielt. Der nächste Schritt wird sicherlich sein, die Voice AIs. Da warten alle drauf, händeringend. Aber es gibt bisher nur geile Prototypen. Und bei Vorführungen ist das auch alles geil. Aber im wirklichen Belastungsbetrieb im Alltag habe ich noch keine, die auf Deutsch wirklich so funktioniert, wie ich es brauche. Und wenn ich dir sage, dass wir für einen Lead teilweise bis zu 250 Euro ausgeben, dann will ich nicht, dass eine KI, die nicht 100% funktioniert, dann auf einmal einen 250-Euro-Lead anruft und den dann verbrennt. Weil der Kunde sagt, was ist das hier für ein albernes Ding? So, deshalb, wir haben Setup, wir haben Closer, das läuft alles noch mit Menschen, aber wir beobachten das extrem und das kann wirklich innerhalb von einem Monat sich ändern, dass meine Setter auf einmal alle Closer werden, weil das Setting komplett von den KIs gemacht wird. Das wird kommen, in weniger als einem Jahr wird das da sein und dann wird sich im Vertrieb nochmal extrem viel verändern, weil dann werden wir ein Telesales haben, der eine ganz andere Schlagzahl nochmal drückt. Es gab übrigens in der letzten Woche eine besondere Änderung im Gesetz, was dieses Newsletter-Thema angeht. Also es gibt, bisher hat die EU immer alles verschlimmert, was Vertrieb angeht. Es wurden immer mehr Auflagen gemacht, was du alles nicht darfst. Jede E-Mail, die du verschickst, nur mit Doppel-Opt-in und so weiter. Letzte Woche gab es das erste Mal ein Urteil, wo sie was zurückgenommen haben, was das ganze Thema E-Mail-Marketing erleichtert. Ich hoffe, dass das der Anfang ist davon, dass immer mehr runtergefahren wird und nicht noch mehr Bürokratie. Aber was wird kommen? Die Voice-AIs? Noch intelligenter? Es wird ein Vorhersage-Marketing kommen. Das wird geil. Amazon weiß eher, dass eine Frau schwanger ist, als die Frau selber. Schon mal von gehört?
Anhand ihrer Bestellungen, was sie bestellt, wie sie bestellt.
Das allein, was sie sich anguckt, ja, wie lange sie bei was bleibt. Wo sie, die sehen ja die Blickführung, die sehen die Mausführung. Ja, so, und dann wissen die, ey, die Frau baut ein Nest. Die ist demnächst schwanger oder die ist schon schwanger. Amazon weiß das früher. Und das wird sich übertragen auf alles im Internet. Das heißt, in Zukunft wird es nicht mehr noch mehr Werbegeld bei Meta geben oder bei Google geben, sondern in Zukunft werden wir Datenbanken aufbauen, die voraussagen können, wann ein Kunde an einer bestimmten Leistung einen Bedarf hat. Und in dem Moment werden wir den Kunden dann kontaktieren mit genau dem Angebot. Und da schrauben wir gerade dran. Wir sammeln unfassbar viele Daten von unseren Kunden, weil wir extrem digitales Marketing machen. Und in absehbarer Zeit wird es so sein, dass wir wissen, den rufen wir jetzt an mit dem Angebot und das wird funktionieren.
Interessant.
Ja klar, die ganzen Daten, die du hinterlässt. Also Facebook kennt dich doch besser als deine Mutter.
Natürlich.
Ja, weil du da irgendwas dir anguckst und so weiter.
Ja.
Und all diese Daten werden wir irgendwie kriegen.
Aha.
Und die schmeißen wir zusammen und aufgrund der Daten wissen wir ganz genau, was sind deine Vorlieben, was sind deine Abneigungen, was konsumierst du gerne, was nicht und das kriegst du dann.
Jetzt folgst du ja niemanden auf den sozialen Medien, weil du sagst, du willst nicht abgelenkt sein, du willst deinen Fokus behalten. Jetzt hat sich dein Trend aber auch abgebildet, vor allem auf TikTok, wo Videos gezeigt werden, wo viele Menschen sich aufnehmen bei Cold Calls. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitverfolgt hast. Auch junge oder etwas ältere Leute, die sich dann filmen und nach außen gehen, weil diese Videos immer sehr viral gehen, da sich ja der Mensch grundsätzlich draußen so in der Masse über Cold Calls aufregt.
Mhm.
Weil die ja irgendwie einfach so erwischt werden in der Zeit, wo es gerade nicht passt oder wie auch immer. Wie stehst du zu Cold Calls?
Also Cold Calls ist eine geile Sache. Und im B2B ist das, also erstens, im B2B ist es erlaubt und da macht es auch extrem viel Sinn. Anstatt irgendeinem Einkäufer auf LinkedIn irgendeine Nachricht zu schicken, finde ich den auf LinkedIn, suche mir seine Nummer raus und rufe den an und führe mit dem ein Gespräch. Und Cold Calls sind super, sie kosten kein Geld. Du kannst sie jederzeit machen. Du kannst sie von überall aus machen. Und du hast sofort ein Ergebnis. Du weißt sofort, wo du dran bist, wenn du es ein bisschen beherrschst. Cold Calls sind super. So, meine Leute machen seit 2016 nicht einen Cold Call. Nicht einen. Weil wir die Lead-Generierung komplett ins Internet verlagert haben. Wir schalten jede Woche für mehrere 10.000 Euro Anzeigen. Und die Leute gucken sich die Werbung an, die gehen auf die Landingpage, die gehen in Webinare rein und dann landen die in meinem Vertrieb. Und jetzt haben die Werbung geguckt, die waren auf der Landingpage, die waren im Webinar und jetzt werden die angerufen.
Jetzt sind die aber auch nicht mehr kalt, sondern schon warm.
Genau, genau. So machen wir das. Das ist für uns viel einfacher. Und dann rufen meine Leute an und so mache ich auch das Recruiting. Ich sage, du willst im Sales viel Geld verdienen, du willst lernen, wie man richtig verkauft und du hast keine Lust auf Kaltakquise, bingo, melde dich. Und dann kriegen wir richtig gute Bewerbungen. Ansonsten, Cold Calling ist super. Wenn ich ein Startup machen würde und ich hätte kein Werbebudget, dann würde ich das im B2B-Bereich natürlich am Telefon machen. Na klar, warum denn nicht? Und das macht doch auch Spaß, wenn du mal ein bisschen lockerer bist. Wenn dich einer kalt anruft und der ist irgendwie nett und sympathisch und er ist ein bisschen lockerer, dann sagst du, komm, ich gebe dir mal eine Gelegenheit. Ich gebe dir mal hier 3 Minuten. Wenn du das Ding in 3 Minuten ins Ziel bringst, alles klar. Ansonsten lege ich auf. Attacke. Also das ist, ich kenne die Videos nicht bei TikTok, weil ich das nicht mehr angucke, aber Kaltakquise ist geil. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Also ich kann meinen Kindern, meine Kinder sind 20 und 22, ich kann denen nur raten, mach doch mal ein Jahr Kaltakquise.
Was heißt, formt ihr Charakter?
Die Mormonen, kennst du Glaubensgemeinschaft in den USA? Die Mormonen haben ja ein Ritual. Wenn du, ich glaube, 19 bist, musst du in ein Land gehen, wo du null Bezug zu hast. Null Bezug. Und in diesem Land, was weiß ich, du wirst nach Südkorea geschickt. Für, ich glaube, 19 Monate oder so. Und dann musst du 19 Monate lang in Südkorea von Tür zu Tür den Glauben verkaufen. Du sprichst die Sprache nicht. Du kennst die Kultur nicht. Du hast das noch nie gemacht. Ja, das wollen die. Da schicken die dich hin. Du musst diese Scheißsprache lernen und du musst deine Komfortzone sowas von verlassen, weil du in einer anderen Kultur von Tür zu Tür gehst und dort deinen Glauben präsentierst. Aber wenn die nach 19 Monaten wiederkommen, sind das komplett andere Menschen. Was soll denn da noch passieren? Du hast ja alle Ablehnungen in deinem Leben schon erlebt. Die sind komplett schmerzfrei. Und deswegen sind diese Mormonen in den USA, in der Wirtschaft, in der Politik extrem erfolgreich.
Weil sie ein hartes Fell haben.
Weil sie natürlich ein hartes Fell haben. Ja. So, wenn ich meinen Kindern sage, macht mal ein Jahr Telefonakquise. Hier, einfach nur ein Jahr. Nach einem Jahr haben die ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein. Was soll die noch erschüttern? Von daher, ich kann jedem jungen Menschen nur empfehlen, geht mal in den Vertrieb. Egal, ob das Network Marketing ist oder ob das Telesales ist, geht mal ein Jahr in den Vertrieb und zieht das durch. Nach dem einen Jahr seid ihr komplett andere Persönlichkeiten.
Da gibt es eine interessante Anekdote von meiner Seite. Ich komme ja aus dem Vertrieb. Ich habe B2C gemacht, B2B gemacht, Telefonvertrieb, Haustürgeschäft. Also alles in dem Bereich schon.
Habe ich
gesehen. Weißt du, was die witzigsten oder interessantesten Gespräche waren mit potenziellen Kunden oder mit Termin, das waren die, wo ich reingelaufen bin, B2B, an Firmen, wo draußen ein Schild war, stand, keine Vertreterbesuche ohne Termin. Und ich bin einfach reingeschlappt.
Ja.
Das waren die geilsten Gespräche, wenn ich dann mit dem Capo geredet habe, mit dem Chef, wo dann kam, weil ich grundsätzlich immer anders aussah wie meine Kollegen. Ich sah immer eher aus wie ein Student und nicht wie so ein aggressiver Vertrieber, der dir jetzt was verkaufen möchte. Und ich hatte schon mal eine ganz andere Hemmschwelle oder eher mir gegenüber. Und er dachte sich sowieso, was bist du denn eigentlich für ein Typ? Da draußen steht doch ganz groß und fett, du sollst dich heilen, komm, du kommst trotzdem rein. Was stimmt mit dir nicht? Und dann habe ich seine Neugier geweckt. Dann will er trotzdem wissen, wer ich bin und was ich zu sagen habe. Und in diesen 5 Minuten habe ich ihn.
Ja. Es gibt ein Zitat, was ich immer bringe, das ist, aus Angst zu weit zu gehen wir meistens nicht weit genug. Und das ist so schlimm. Die meisten Menschen leben so unter ihren Möglichkeiten, weil sie genau das haben, diese Angst, zu weit zu gehen. Ja, aber da kann ich doch jetzt nicht reingehen. Wieso nicht? Wieso kannst du da nicht reingehen? Ja, steht ja ein Schild. Ja, und? Geh doch rein, find doch raus. Vielleicht ist er nett, vielleicht schmeißt er dich auch raus. Aber geh doch rein, find es heraus. In Corona gab es einen ganz großen Fehler, den alle Vertriebler gemacht haben. Sie haben die Entscheidung für den Kunden getroffen. Sie haben die Entscheidung getroffen, in Corona will keiner, dieses Corona musste alles rauspiepsen, ne? Weil sonst die Reichweite komplett eingeschränkt wird von dem, was wir hier machen.
Okay.
Also Corona und Pandemie und so musst du alles rauspiepsen. Sonst wird das komplett eingeschränkt.
Ach krass, gut zu wissen.
Die Verkäufer haben die Kunden nicht mehr angerufen, weil die Verkäufer gesagt haben, die Kunden haben gerade andere Sorgen. Die wollen jetzt nichts kaufen. Aber in dem Moment, wo du durchziehst, kannst du dir mega Marktanteile holen. Das war bei mir genauso. Meine Trainerkollegen haben sich in irgendwelchen Clubhouse-Gruppen ausgekotzt, wie schlimm alles ist. Und wir haben Online-Kurse produziert, digitale Formate. Wir haben eine Durchführungsgarantie gegeben für unsere Seminare. Wenn es nicht erlaubt ist live, dann machen wir es digital. Und dadurch sind wir so gewachsen, weil alle anderen sich totgestellt haben. Und wir haben Vollgas gegeben. Und so kommen diese von 10 Millionen auf 44 Millionen in einem Jahr.
Das ist genau das Thema, was ich vorhin hatte, als wir noch umgekehrt da saßen. In Krisen entstehen Chancen. Die Frage ist, auf welche Seite stellst du dich? Gehst du auf die Clubhouse-Seite und holst dich im Kollektiv gegenseitig aus, wie scheiße alles ist? Oder nutzt du die Chance und siehst Möglichkeiten? Und du bist mit dem Umsatz nach oben geschossen, während die andere nach unten geschossen ist, weil du halt natürlich Potenziale erkannt hast, umgesetzt hast und deine Mitbewerber haben halt geschlafen und hast du deren Kunden auch mit abgegriffen.
Ja, absolut. Also wir haben über diese digitale Sachen, wo ich mich vorher immer gewehrt habe, ich sage, ein Dirk-Kräuter-Seminar musst du live erleben. Das ist eine besondere Energie, ja. Das machen wir nicht digital. Das geht nicht am Computer. Aber jetzt hat man keine andere Wahl mehr. Entweder wir machen es digital oder wir gehen unter. Also haben wir es digital gemacht. Wir haben aus der Zeit so viele geile Kunden gewonnen, die mir heute sagen, ich wäre nie in ein Seminar von dir gekommen. Nie. Ich habe keinen Bock auf diese Leute, die da sitzen. Aber digital habe ich denen eine Chance gegeben. Und digital hast du mich begeistert. Und deswegen habe ich bei dir diese Programme gekauft. Geil.
Ja, weißt du warum? Die waren in ihrer Wohlfühlatmosphäre. Die waren zu Hause, Laptop aufgemacht, haben sich das angeguckt. Die mussten jetzt nicht mal mit 50, 100.000 und anderen Leuten da sitzen. Die waren entspannt. Dann hast du deinen Job erfüllt. Den hast du gut gemacht. Dann haben die den ersten Eindruck gehabt von dir und wussten so, ich glaube, der Typ, der kann was.
Ja.
Also gehe ich dann mal vielleicht doch auf ein Seminar zu.
Und es war das Mindset. Es war, ich habe ganz viele Kunden bekommen, weil die gesagt haben, der Typ akzeptiert das nicht. Der akzeptiert das nicht. Der sagt, ich akzeptiere nicht, dass die Welt jetzt stillsteht wegen einem, musst du wieder piepsen, Virus. Das akzeptiere ich nicht. Wir machen weiter. Ich habe crazy Sachen gemacht während dieser Zeit. Auch so reisetechnisch und so habe ich ziemlich verrückte Sachen gemacht. Und wir haben auch viel ausprobiert. Wir waren hier in Stuttgart 2021. Das war das erste große Event, das allererste große Event in Deutschland, wo wir die Porsche Arena gemietet haben. Das war das erste große Event. Es hat riesen Aufmerksamkeit gegeben. Wir durften damals 1.000 Leute da reinbringen. Gekommen sind 700. Und weißt du, mit 2 Meter Abstand sitzen.
Ja, ja, genau.
Und mit Maske tragen und so ein Zeug. Wir hatten bei 700 Teilnehmern über 70 Securities. Das war Vorgabe der Stadt. Das, und die waren hoch.
10 Leute, ein Security.
Das war unglaublich. So, und dann haben wir das gestreamt. Wir haben das live gemacht und gestreamt. Und wir hatten viele tausend Leute, die im Stream dabei waren. Wir haben eine sich drehende Rundbühne genommen in der Mitte. Eine Bühne, die ganz echt gedreht hat. Und dann hatten wir 4 Kameraperspektiven. Und ich musste dann alle 15 Sekunden darüber gucken, darüber gucken, darüber gucken. Und das hat uns ein Vermögen gekostet. Die Technik hat so viel Geld gekostet. Aber wir haben das gemacht. Und mit diesem Event haben wir deutschlandweit Aufmerksamkeit bekommen. Es sind so viele Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, ihr seid die Ersten, die das wieder machen. Alle anderen haben ihre Events abgesagt oder haben gesagt, wir warten, bis das wieder erlaubt ist. Und ihr macht einfach. Wir haben so viele Kunden, die sagen, Dirk Kräuter macht. Dirk Kräuter zieht durch. Und da gehe ich hin.
Sehr gut. Wo steht Dirk Kräuter in 10 Jahren?
In 10 Jahren habe ich den Stellenwert, den ich heute in deutscher Sprache habe, in englischer Sprache.
Gibt es eine Bühne, wo du dich gerne siehst, wenn du sagst, so, in 10 Jahren siehst du dich, wo du heute in deutscher Sprache bist, in englischer Sprache? Gibt es eine Location, ein Eventformat, irgendwas, wo du sagst, genau da werde ich sein?
Das ist gar nicht so. Ich will gar nicht in dem internationalen Markt, geht es mir gar nicht darum, dass ich permanent irgendwie im Flugzeug sitze und von A nach B fliege und da auf den Bühnen stehe. Das ist gar nicht mein Anspruch. Ich bin gern auf der Bühne, ich kann das gut, ich habe da viel Spaß bei, aber ich will dieses Drumherum nicht. Ich bin total gerne in Dubai. Und ich habe auch gerne meinen Alltag in Dubai. Ich habe mir das so eingerichtet. Ich lebe im höchsten Gebäude der Welt, im Burj Khalifa, 97. Etage. Ich liebe den Burj Khalifa. Ich kann in 5 Minuten mit meinem Elektroroller rüberfahren ins Büro. Ich habe da ein Team mit 10 Leuten. Ich bin gern da in einem geilen Büro. Ich habe mein Lieblingsfitnessstudio. Ich habe meine Strände, wo ich paddeln gehe mit meinen Surfbrettern. Ich habe da meinen Alltag, der mich, da bin ich glücklich. Ich treffe dort gute Leute, ich habe einen netten Freundeskreis. Ich will gar nicht so viel reisen.
Also willst du eher digital sichtbarer werden?
Ich werde das definitiv digital machen. Ich werde digitale Mentoring-Programme haben. Ich werde digitale Formate machen, mit denen ich auch gar nicht mal die USA als Hauptmarkt habe. Es gibt andere aufstrebende Märkte, die sind viel hungriger. Indien, Pakistan wird völlig unterschätzt. China. Ich habe Geschichten gehört über China und Digital Education. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da für ein Volumen hintersteckt. Und dann muss ich nicht in die USA gehen. Die USA sind natürlich, wenn du aus Deutschland guckst, gucken alle Richtung USA. Das ist gar nicht mein Zielmarkt. Mein Zielmarkt sind diese aufstrebenden Multimillionenmärkte. Da gehe ich hin. Das heißt, ich werde bestimmt mal reisen, aber ich habe nicht vor, von A nach B, nach C, nach D. Das will ich gar nicht. In 10 Jahren werde ich bestimmt ein paar coole Veranstaltungen haben, wo ich auf der Bühne bin. Aber das ist nicht das Hauptding. Das Hauptding wird sein, dass ich neben meiner Jetstream mit deutschen Unternehmern oder deutschsprachigen Unternehmern wird es garantiert noch eine internationale englischsprachige Jetstream geben. Und das ist für mich cool. Da treffe ich die Leute und arbeite mit den Leuten in diesen Netzwerkformaten und der Rest wird digital sein.
Eine letzte Frage habe ich noch und dann sind wir durch. Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Vertriebler?
Ein guter Vertriebler interessiert sich aufrichtig, ehrlich für die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden. That is. Du musst deine Kunden genau verstehen, du musst wissen, was die mögen, was die nicht mögen und denen eine Lösung geben für ihre Herausforderung. Das ist ein guter Verkäufer. Und das ist einer, der langfristig denkt. Alle guten Leute bei mir, die wirklich hoch sechsstellig im Jahr bei mir verdienen, sind Leute, die langfristig denken. Die sagen lieber bei einem Deal jetzt mal nein, sagen, du bist noch nicht so weit. Ich gebe dir noch ein Jahr oder zwei und dann reden wir nochmal. Aber du bist da noch nicht. Ich könnte es jetzt verkaufen, aber das passt noch nicht. Wir haben den Fehler gemacht. Wir haben den Fehler, als wir diesen Umsatz so hochgedreht haben, haben wir zu viele Kunden reingeholt bei uns, die nicht gepasst haben. Und daraus haben wir gelernt. Wir selektieren viel mehr, mit welchen Kunden arbeiten wir und bei welchen lassen wir die Finger davon. Und dadurch haben wir die Kunden, mit denen wir arbeiten, fühlen sich bei uns viel wohler. Die Seminare haben eine andere Qualität. Die digitalen Formate haben eine andere Qualität. Die Leute, die in der Jetstream sind, die Qualität, die wir jetzt haben, hatten wir so noch nie. Das ist richtig geil. Und das merken die Kunden. Die Kunden kommen dahin und sagen, wow, so ein Umfeld habe ich noch nicht erlebt. Also neidfrei in vielen Bereichen, hungrig, lernbereit, offen. So. Also das ist Verkäufer, kümmern sich mehr um die Leute, die auch wirklich passen.
Mhm. Und der schlechte Verkäufer, was macht der?
Der denkt sehr kurzfristig.
Bis zur nächsten Provisionsabrechnung.
Ja, also dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen. Das sind Leute, die machen mal ein halbes Jahr hier, dann machen sie ein halbes Jahr da. Du siehst das jetzt gerade gibt es den Trend KI-Experte. Auf einmal ist jeder KI-Experte. Davor war der Trend, ich bin Social Recruiter, ich finde deine Leute. Davor war der Trend, ich mache Social Media für dich. Also es sind immer Leute, die machen jetzt mal ein Jahr das, dann hinterlassen sie ziemlich viel verbrannte Erde. Dann gibt es den nächsten Trend, neue Zielgruppe und starten wieder neu durch. Neue Firma, neuer Name. Dann machen sie es eine Zeit lang, bis die Welle abgeebbt ist und dann kommt die nächste Welle. Die denken sehr kurzfristig.
Die werden auch nicht weit kommen.
Nee, also die werden ja, dadurch, dass der Markt so transparent ist, schreiben die Leute ja auch Bewertungen online. Und irgendwann findest du diese Bewertungen, siehst, der hat nur noch scheiß Bewertungen und dann kaufst du nicht mehr bei denen.
Dirk.
Tommy.
War mir eine große Freude.
Mir auch.
Wann holst du dir deinen Helikopter?
Nee, ich glaube, das ist nicht ein Private Jet. Der steht auf meiner Liste. Auch schon seit 7, 8 Jahren steht der da. Das wird durchaus ein Thema, aber Helikopter nicht.
Ich habe doch noch eine letzte Frage, mir ist gerade was eingefallen. Welchen Impact hat dein positiver Journal auf dich, den du führst? Weil das habe ich so noch nie vorher gehört, dass das jemand macht. Kennen Leute, dass sie journalen?
Ja, ja.
Aber dass jemand hergeht, so wie du, und nur positive Dinge reinschreibt, über Jahre hinweg, das hat ja irgendeinen Impact auf dich.
Also, erstmal, ich führe grundsätzlich Journale. Ich habe verschiedene Journale. Ich habe ein Geldjournal, ja, mein Alltagsjournal. Und dann gibt es eben dieses Glücksjournal. Glück ist eine Bewertung, wie wir etwas bewerten. Es gibt Situationen, die die meisten Menschen als furchtbar empfinden und ich würde sie oftmals als Glück empfinden. Es gibt diese Glücksmomente. Und in dem Moment, wo du diese Glücksmomente aufschreibst, hast du eine selektive Wahrnehmung für mehr Glücksmomente. Du nimmst mehr Glücksmomente wahr als im normalen Alltag. Du fokussierst dich viel stärker in der selektiven Wahrnehmung darauf, das ist jetzt ein glücklicher Moment. Das ist ein Moment, oh, den möchte ich behalten. Das ist ein Moment, den schreibe ich heute Abend auf. Und das ist ganz spannend. Da gibt es berufliche Glücksmomente, es gibt aber auch ganz stille Momente, wo du alleine bist. Und die schreibe ich alle auf. Und an die erinnere ich mich. Und was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist es, am Ende des Lebens, auf dem Sterbebett, zurückzublicken auf dein Leben und möglichst viele Glücksmomente gesammelt zu haben. Was für ein geiles Ende.
Ich wollte gerade sagen, also wenn das mal nicht ein geiler Schlusssatz ist, das war ja schon richtig poetisch. Nee, richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Also ich musste gerade viel nachdenken, als du geredet hast, weil ich visualisiert habe in dem Moment. Was sagst du? Du sagst, wir müssen bewusster werden. Denn dadurch, dass wir sehr schnelllebig sind in unserer Gesellschaft, geben wir vielen Dingen nicht die nötige Aufmerksamkeit. Die Glücksmomente. Wenn du aber diesen Dingen die Aufmerksamkeit schenkst, weil du sie aufschreibst, dann hast du sie einmal aufgeschrieben, dann vergisst es ja nicht. Dann bist du viel bewusster im Leben, dann nimmst du Dinge halt doch anders wahr, wie andere.
Oder also du hast einfach diesen, in der Wahrnehmung hast du dafür so ein Glücksradar. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ganz früh morgens bei dem Starbucks bei mir vor der Haustür und hol mir meinen Matcha Latte. Und vor mir war ein Pärchen, asiatisches Touristenpärchen. Wie alt? Vielleicht 40. Und ich habe gesehen, dass der Mann blind ist. Und das fiel aber nicht so auf, weil der nicht irgendwie diesen Blindenstock hatte und so, sondern die Frau war bei dem. Und ich habe dann gewartet und einen Moment die beiden beobachtet, wie die ihr Getränk kaufen und wie sie ihn behandelt. Wie sie ihn supportet. Und ich habe das dann beobachtet und habe gedacht, Gott, wie toll macht die das. Wie respektvoll. Du merkst nicht, dass der blind ist. Du merkst nicht, dass sie ihm gerade hilft. Das siehst du erst auf den zweiten Blick. Und das war so ein Moment, wo ich sage, was wäre, wenn ich der Mann wäre? Würde meine Frau sich auch so um mich kümmern? Das war so dieser Moment. Und in dem Moment habe ich dann so gesagt, die würde sich genauso um mich kümmern. Das war einer dieser
Glücksmomente.
Das habe ich ja nicht selbst erlebt. Ich habe das nur beobachtet und sage, aber wie schön ist das? Wie gut gehen die miteinander um? Wie schön ist das? Und dann auf mich bezogen, was wäre, wenn? Und dann sage ich, du kannst dich entspannen. Deine Frau würde dich genauso supporten. Also wir nehmen im Alltag Kleinigkeiten viel intensiver wahr, wenn du Journale führst. Und jetzt musst du gucken, in welche Richtung du gehst. Ich habe noch ein krasses Beispiel. Ich führe beispielsweise kein Dankbarkeitsjournal. Ich meide diese Dankbarkeitswelle, die wir gerade haben. Weil Dankbarkeit, ich bin dankbar für viele Dinge. Aber in den meisten Fällen bin ich dankbar dafür, weil ich das selber hingekriegt habe. Also, ich bin dankbar, dass ich einen guten Körper habe. Ich bin dankbar, dass ich leistungsfähig bin. Aber ich habe einen guten Körper, weil ich da selber drauf achte.
Gab es jetzt gerade ein Zeichen?
Drei Minuten noch.
3 Minuten.
Ja, alles gut. Ja. 3 Minuten schaffe ich. So. Dankbarkeit bedeutet aber nach unten gucken und nach hinten gucken. Ich will aber nach vorne und nach oben gucken. Dankbarkeit bedeutet immer, ich bin dankbar für da. Und du vergleichst dich immer mit Leuten, die weniger haben, denen schlechter geht. Das mache ich aber nicht. Ich gucke nach oben. Ich gucke zu den Leuten, die mehr haben und besser und weiter sind als ich. Und daran orientiere ich mich. Und deswegen gucke ich ungern nach hinten. Ich gucke auf meine Glücksmomente, aber ich gucke nicht auf, wofür bin ich gerade dankbar im Vergleich mit Leuten, die nicht so weit sind wie ich.
Ich hatte jetzt einen Podcast mit Europas größten Verkaufstrainer und haben über Vertrieb gesprochen, beenden aber diese Folge mit Glück, was ich geil finde, weil ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Vielen Dank für das Gespräch, war mir eine große Freude.
Sehr geil.
Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich.
Ich mich auch.